herzlich willkommen zu Impact, dem Podcast von Carni. Wir vermitteln Bits aus dem Wirtschaftsraum und geben Informationen zu aktuellen Themen. Mein Name ist Can Erdal, ich leite das digitale Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Carni. Und heute habe ich mir jemanden dazu eingeladen, der sich im Moment sehr, sehr viel mit Energie auseinandersetzt und mit Wasserstoff, was sehr spannend wird. Da wird er gleich noch mehr zu erzählen. Shumit Mitra ist bei mir. Shumit ist Partner bei Carni und erzählt vielleicht mal am besten selber, was er bei Carni so macht. Hallo Shumit.
Hallo Can, danke, dass ich hier zu dem Thema Wasserstoff mit dir sprechen darf. Vielleicht zwei, drei Sätze zu mir. Ich bin Partner bei Carni. Habe mich die letzten rund 10 Jahre mit Wertschöpfungsketten auseinandergesetzt. Also die Frage, wie designt man die, wie baut man die um? Und das ist natürlich im Kontext der Energiewende, im Kontext von Wasserstoff auch hier eigentlich die Kernfrage.
Sehr cool, sehr cool. Ja, Wertschöpfungsketten ist sowieso ein spannendes Thema im Moment, ne? Neben den Lieferketten auch noch über Wertschöpfungsketten zu sprechen. Aber es gibt ein Thema, was bei sehr vielen Leuten in aller Munde ist, gerade wenn es um den Klimawandel geht, und das ist grüner Wasserstoff, gerade grüner Wasserstoff. Über genau. Die Farbenlehre haben wir schon mal einen Podcast gemacht, also wer sich dafür interessiert, was welcher Wasserstoff ist, kann da gerne mal reinhören, das ist aus dem letzten Jahr. Wir reden jetzt über grünen Wasserstoff, also genau. Wasserstoff, der durch erneuerbare Energien erzeugt wurde. Also klimafreundlich und genau das, was wir in der Zukunft haben wollen. Habt ihr eine Studie gemacht zu grünem Wasserstoff und wie der wettbewerbsfähig werden kann? Ist das überhaupt möglich?
Das ist natürlich eine ganz interessante Frage, weil die Wettbewerbsfähigkeit ja am Ende die Akzeptanz und auch die Umsetzung treibt. Wir haben uns vor allem mit der Frage auseinandergesetzt, wie denn eigentlich der Wasserstoff nach Deutschland kommen wird, wenn wir in Deutschland eben in der Zukunft sehr viel davon brauchen werden. Die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sieht eine sehr große Nachfrage in der Zukunft, aber sagt gleichzeitig, dass nur ein relativ geringer Teil davon auch lokal gedeckt werden kann. So. Mhm. Und also ist es nicht die Frage, ob wir importieren, sondern die Frage ist, wie das am Ende wirtschaftlich funktionieren kann, wo der Wasserstoff herkommt, wie er vor allem herkommt, in welcher Form. Da werden wir sicher gleich noch drauf eingehen. Und letztendlich kommen wir zu dem Ergebnis, dass es auch schon in wenigen Jahren da wettbewerbsfähige Alternativen geben kann.
Genau, wir werden gleich nochmal darüber sprechen, in welcher Form der zu uns kommt. Jetzt habt ihr ganz viele Rahmenbedingungen oder beziehungsweise ein paar Rahmenbedingungen in der Studie beschrieben, unter denen das überhaupt möglich ist, dass die wettbewerbsfähig werden. Eine Rahmenbedingung ist ja auch der CO2-Handel oder wenn man so möchte, Nachhaltigkeitsfaktoren wie ein anderer Markt oder ein anderes Marktdesign. Was muss denn passieren, damit das bei Wasserstoff trägt?
Ja. Genau, also wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann ist es ja so, dass der Wasserstoff in verschiedenen Formen hierher kommen kann. Und eine Möglichkeit, die wir uns auch sehr genau angeguckt haben, natürlich die anderen auch, ist der Form des grünen Ammoniaks. Warum ist der grüne Ammoniak interessant? Der ist deswegen interessant, weil es dort heute schon einen Markt gibt. Es ist ein Grundstoff für die Düngemittelindustrie. Rund 80% des Ammoniaks, der weltweit erzeugt wird, geht in die Düngemittelindustrie. Und das heißt in anderen Worten, da gibt es schon einen Markt, der etabliert ist. Jetzt ist natürlich die Sache die, dass der Ammoniak heute aus Erdgas erzeugt wird. Das heißt, mit dem Steam Methane Reforming nehme ich das Erdgas, erzeugt Wasserstoff. Der Nachteil dabei ist, es entsteht CO2. Das heißt, die Düngemittelindustrie ist über die herkömmliche Route für rund 1% oder vielleicht auch ein bisschen mehr, gibt es verschiedene Meinungen darüber, der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. So. Das heißt, die Frage ist jetzt, eine Sichtweise darauf ist jetzt, wenn ich es schaffe, den grünen Ammoniak wettbewerbsfähig zu machen gegenüber dem herkömmlichen grauen Ammoniak, dann habe ich eine Form, in der ich den Wasserstoff nach Europa oder nach Deutschland ganz speziell bringen kann. Und da ist es in der Tat so, dass der CO2-Preis eine entscheidende Rolle spielt. Der CO2-Preis ist in den letzten Monaten stark gestiegen in dem europäischen ETS-Scheme und wir sind dort jetzt bei einem Preis von 60 Euro die Tonne. Und was wir jetzt eben zeigen konnten, ist, dass schon bei den Rahmenbedingungen der grüne Ammoniak-Import wettbewerbsfähig ist gegenüber einem herkömmlichen grauen Ammoniak. Es gibt noch einen zweiten Rahmenparameter, der dort wichtig ist. Das ist der Erdgaspreis, weil ich ja Erdgas als Rohmaterial für den Ammoniak im herkömmlichen Sinne benutze. Das heißt, wenn der Erdgaspreis hoch ist, steigt entsprechend auch die Wettbewerbsfähigkeit des grünen Ammoniaks. Und wie wir ja aktuell sehen, ist das sicherlich auch nochmal ein weiterer Grund, dort sich mit dem grünen Ammoniak zu beschäftigen.
Also lass mich das nochmal ganz kurz rekapitulieren. Also ich bin in einem Land, wo vielleicht sogar auch in Deutschland, also irgendeinem Markt, wo ich günstig erneuerbare Energien habe und wo ich dann auch eine Infrastruktur habe, in der ich schon Ammoniak herstelle, diese dann mit erneuerbaren Energien herstelle, transportiere das Ganze dann nach Europa oder nach Deutschland und dann nutze ich das. Kann ich Ammoniak auch direkt als Energieträger nutzen oder muss das dann erst noch umgewandelt werden?
Genau, also der Ammoniak ist natürlich erstmal, wie gesagt, als Grundstoff für den Düngemittelmarkt relevant. Ich kann aber eben auch nun hingehen und den Ammoniak rekonvertieren. Ammoniak ist ja letztendlich eine Kombination von Stickstoff und Wasserstoff. Und die Frage, wenn ich es jetzt schaffe, den Ammoniak wieder zu trennen, also zu cracken, wie man sagt, dann bekomme ich den Wasserstoff wieder zurück. Also der Stickstoff ist sozusagen der Wasserstoffträger, wenn man so will. So, das geht. Ich kann einen Ammoniak-Cracker, also wenn man die Wertschöpfungskette jetzt durchrechnet, wir haben gezeigt, dass es eben wirtschaftlich wettbewerbsfähig wäre, mit einem Ammoniak-Cracker in Deutschland einen importierten Ammoniak zu cracken und damit eben Wasserstoff, grünen Wasserstoff sozusagen wieder rauszubekommen. Und interessanterweise ist das sogar in unseren Modellberechnungen günstiger als lokal erzeugter deutscher grüner Wasserstoff.
Okay, aber dann, das ist doch auch relativ energieintensiv, das Ganze dann zu cracken.
Das ist energieintensiv, ist richtig, ja.
Okay.
Und da gibt es natürlich, und das ist natürlich dann auch die entscheidende Frage, ne? Wenn ich einen solchen Cracker aufsetze, wo mache ich das, wie kann ich das möglichst energieeffizient aufsetzen, gibt es Möglichkeiten, wo ich vielleicht beispielsweise eine Art Energieintegration mache, das heißt Abwärme von einem anderen Prozess nutze, um eben die Energieanforderungen fürs Cracking, also die zusätzliche Energie, die ich brauche, zu reduzieren. Das sind natürlich dann die Fragen, die dann relevant sind.
Und warum machen wir das nicht selber? Also warum stellen wir nicht selber den Ammoniak her in Deutschland und nutzen den dann hier? Hm.
Ja, das ist natürlich auch denkbar. Am Ende ist es dort dann eine Frage der Strompreise. Also sagen wir so, da gibt es zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, wenn ich jetzt mit einem normalen Strompreis in Deutschland das Ganze durchrechne, ist das Ganze sehr schwierig von den Economics. Das heißt, im Wesentlichen ist die Importroute deswegen insbesondere auch wettbewerbsfähig, weil es eben Länder auf dieser Welt gibt, die eben, ich sag mal, eine sehr hohe Sonneneinstrahlung haben und die Rahmenbedingungen so gesetzt haben, dass wir sehr, sehr günstige Strompreise dort vor Ort haben. Also das sind dann Länder in Nordafrika, in Saudi-Arabien, Länder im Mittleren Osten wie Saudi-Arabien, Australien, Chile, wo auch wirklich eine ganze Reihe solcher Projekte im Bau sind. Hm. Und diese günstigen Strompreise schlagen in dem Sinne die lokale deutsche Erzeugung. Es gibt natürlich nochmal die zweite Sichtweise, die sagt, okay, kann ich nicht einfach den Strom, der dann anfällt, wenn ich ihn eigentlich nicht brauche im Netz, nutzen, um Wasserstoff zu erzeugen und dann nachgelagert den Ammoniak? Ja, geht zu einem gewissen Maße auch. Der Punkt ist nur der, dass dann die sogenannten Kapazitätsfaktoren nicht so gut sind. Ne? Das heißt, ich kann die Anlage nicht im sozusagen mit so einer Art Grundlast durchfahren oder und das ist natürlich dann für die Wettbewerbsfähigkeit auch nicht gut.
Okay, und gleichzeitig ist es ja auch eine Frage der Geschwindigkeit, ne? Also wir haben jetzt mit den Ammoniakherstellern einen Markt, der schon existiert. Es existiert eine Infrastruktur, es existiert auch eine Transportinfrastruktur und auf die könnte man jetzt direkt aufsatteln und loslegen.
Genau. Das ist nämlich genau der Punkt. Also der Ammoniak ist letztendlich aus der Perspektive, und da müssen wir vielleicht nochmal den Blick nochmal ein bisschen weiten. Also wir haben uns in der Studie ja auch angeschaut, wie sieht das denn aus, wenn ich den Wasserstoff verflüssige? Oder was passiert, wenn ich einen sogenannten LOHC, das steht für Liquid Organic Hydrogen Carrier, also im Wesentlichen einen Stoff nutze, in den ich den Wasserstoff binde und dann wieder sozusagen release, also rausbekomme. Was passiert, wenn ich das mache? Die Antwort ist, dass das eben auf dieser Kurzfristigkeit, das heißt die nächsten ja, rund 4-5 Jahre, in dem Maßstab nicht zur Verfügung stehen wird. Im Gegensatz dazu Ammoniak, das ist ein Stoff, den kennen wir seit über 100 Jahren. Haber-Bosch wurde Anfang 1900 irgendwann entwickelt, das Verfahren, großchemisch bekannt. Ammoniak ist ein Commodity Chemical, wird weltweit transportiert. Also das ist erprobt und da gibt es die Infrastruktur. Und insofern ist das natürlich kurzfristig dann auch umsetzbar.
Jetzt, und von welchem Zeitraum sprechen wir dann ungefähr? Also wann wäre das realistisch machbar? Mhm. Und gibt es schon Initiativen, das jetzt auch auf dem deutschen Markt irgendwie zu etablieren?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also tatsächlich ist das, also es ist nicht was direkt im nächsten Jahr verfügbar sein wird, das ist ganz klar. Was aber auch klar ist, ist, dass das wird kommen und dass wir sprechen über einen Zeitraum von ja, den nächsten 4-5 Jahren, also 2025 haben wir uns ja in der Studie angeschaut als Beispiel, ja. Vielleicht mal so 2-3 Punkte, warum oder was das nochmal untermauert, warum wir glauben, dass das kommen wird. Wir sehen schon heute im Mittleren Osten eine Reihe von Großprojekten, die im Wesentlichen ja, zur Erzeugung von grünem Ammoniak aktuell erbaut werden. Es gibt beispielsweise im Kontext von NEOM, dem Projekt in Saudi-Arabien, ein Announcement bzw. ein Projekt, was unterwegs ist, wo ein Milliardeninvestment in die Hand genommen worden ist. Im Oman gibt es das auch teilweise. Es gibt viele Initiativen, die jetzt darauf hinarbeiten, grünen Ammoniak-Exporte also aus den sonnenreichen Ländern zur Verfügung zu stellen. Und wir in Deutschland sind ja auch nicht die Einzigen, die daran interessiert sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Japan guckt und so weiter, das ist natürlich auch dort ein Riesenthema. Und es ist jetzt also nicht nur die deutsche Energiewende, die das treibt, sondern es ist eine weltweite Bewegung in dem Sinne. So. Der andere Punkt, der dafür natürlich erforderlich ist, ist die Rekonvertierung. Da muss man dazu sagen, das ist jetzt im großen Maßstab, Stand heute noch nicht verfügbar. Also ich kann dir jetzt keine Liste geben, hier sind die 10 größten Ammoniak-Cracker der Welt. Die Liste existiert nicht. Aber es gibt eben Überlegungen, solche Cracker zu bauen. Und Uniper an der Stelle plant zum Beispiel einen in Wilhelmshaven.
Okay. Und will Uniper das sehr zeitnah machen? Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass die eigentlich eine andere Facility da irgendwie vorhatten und das jetzt dahin.
Ja, also glaube ich, war ursprünglich ein LNG-Terminal geplant. Und jetzt ist eben die Idee, dort einen Ammoniak-Cracker, unter anderem einen Ammoniak-Cracker zu bauen.
Habt ihr denn sowas wie Innovationsfaktoren oder sowas noch mit eingerechnet?
Also was wir auf jeden Fall eingerechnet haben, sind sozusagen Lernkurven. Einer unserer Co-Autoren, die Rebecca Meyer, beschäftigt sich ja auch im Rahmen ihrer Promotion mit eben der Frage, wie eben Technologieadoption zu Kostensenkungen führt. Und also diese Sicht der Dinge, diese wissenschaftliche Seite haben wir an der Stelle auch mit einfließen lassen.
Okay, und kommen wir dann in eine Abhängigkeit, in eine neue Abhängigkeit? Oder wird das in Zukunft auch nochmal wieder eine Re-Europäisierung?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also natürlich können wir da sozusagen die Zukunft auch nur in Szenarien denken. Was man aber, glaube ich, schon sieht, sind, glaube ich, so 3 Dinge. Also erstens habe ich ja gerade schon gesagt, es ist ja nicht nur in einem Land, dass solche, ich sag mal, Also die Sonne scheint ja nicht nur an einem Ort der Welt und der Wind bläst auch nicht nur an einem Ort der Welt. Also dementsprechend gibt es an vielen Stellen jetzt solche Projekte, die sich gerade entwickeln. Also dementsprechend ist davon auszugehen, dass es da auch eine Diversifizierung möglich sein wird, von wo man eben dann den grünen Ammoniak beispielsweise bezieht. Punkt 1. Punkt 2 ist, jenseits 2025 sind die anderen Alternativen auch nicht komplett abzuschreiben. Ja? Wir haben uns jetzt zwar in der Studie mit diesem, ich sag mal eher, also für Investitionszyklen eher kurzen Zeitraum beschäftigt, ja, aber jenseits von 2025 sind also sowohl LOHC als auch verflüssigter Wasserstoff möglicherweise relevant. Da muss man halt schauen, wie sich die Technologien entwickelt. Aber es gibt also wirklich auch große namhafte Firmen, also nehmen wir mal Shell als Beispiel, die jetzt zum Beispiel im Bereich der Verflüssigung das auch weiterverfolgen. Ja? Also das heißt, wir sehen das und also wir werden nach 2025 da auch nicht nur den grünen Ammoniak sehen. Und der letzte Punkt, mein dritter Punkt wäre noch, dass wir auch im Bereich der Gasinfrastruktur jetzt Absichten sehen, ein europäisches Wasserstoffnetzwerk zu bauen. Da sprechen wir von so einem Zeitrahmen ungefähr 20 Jahren, also 15, 20 Jahren ungefähr. Diese sogenannte Hydrogen Backbone, der gebaut werden soll, worüber natürlich dann auch, ich sag mal, innereuropäische Wasserstofftransporte ermöglicht werden. Also nehmen wir mal an, in Spanien, wo ja auch eine deutlich höhere Sonneneinstrahlung als jetzt in Deutschland ist, werden solche Anlagen gebaut, dann ist es natürlich auch möglich, ohne den Umweg über den Ammoniak dann das gasförmige Molekül sozusagen direkt über eine Pipeline zu bewegen. Also das heißt in anderen Worten, ich denke, dass wir langfristig eine Diversifikation auch sehen werden.
Also wir behalten einen Teil der Wertschöpfungskette dann in Europa in Zukunft, aber jetzt brauchen wir erstmal vor allen Dingen auch Import.
Genau.
Okay. Welchen Nutzen hat der Wasserstoff generell für uns?
Gut, also vielleicht da zwei Perspektiven. Wenn wir erstmal vom Ammoniak schauen, also da ist natürlich jenseits der Düngemittelindustrie auch noch gerade ziemlich viel Bewegung in anderen Applikationen. Also ein großes Thema gerade ist dort, den Ammoniak als alternativen Schiffstreibstoff zu verwenden. Eben auch mit dem Vorteil, dass wenn der Ammoniak eben verbrennt, dort kein CO2 freigesetzt wird, was eben dazu beitragen kann, den Schiffssektor zu dekarbonisieren. Also auch das erheblich wichtiger Beitrag. Da gibt es natürlich auch Alternativtechnologien, die auch angeschaut werden. Also wenn wir über Methanol reden und Elektrifizierung und so weiter, da sind sich auch nicht alle ganz einig, wie das dann kommen wird. Aber auch da ist der Ammoniak aktuell in großer Diskussion. So, und weiterhin ist es so, dass Ammoniak auch, ich sag mal, an anderer Stelle als Treibstoff sozusagen verwendet werden könnte. Da sprechen wir über beispielsweise Gasturbinen. Das ist eben auch noch eine Möglichkeit. Vielleicht eine interessante Anekdote am Rande. Das ist mir dann auch sozusagen im Rahmen der Studie mal so über den Weg gelaufen. In den 40er Jahren wurden schon mal Fahrzeuge mit Ammoniak betrieben. Das war, glaube ich, in Belgien der Fall, wo es eben eine Treibstoffknappheit gab. Und da gab es dann eben die Idee, Ammoniak mal als Treibstoff zu verwenden. Also die Idee ist nicht komplett neu, sondern das gab es tatsächlich schon mal. So, das ist jetzt der Ammoniak. Und wenn wir jetzt mal über den Wasserstoff reden, also warum ist der Wasserstoff so wichtig? Der hat natürlich viele Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Energieerzeugung sowieso, aber wo er vor allem wirklich aus meiner Sicht sehr wichtig sein wird, ist im Bereich der Dekarbonisierung von einigen der Schlüsselindustrien, die wir eben auch hier in Europa nach wie vor haben und auch langfristig erhalten wollen, beispielsweise im Stahlbereich. Ne? Also ich brauche dann Reduktionsmittel und es gibt die Möglichkeit, dort mit Wasserstoff anstelle von Koks dann letztendlich den Prozess zu fahren.
Und die dürsten ja auch danach. Also da ist ja auch
das massive, ist so, absolut. Genau. Da ist natürlich dann nochmal die andere Dimension der, ich sag mal, der Preissensitivität pro Applikation natürlich der Fall. Und da muss man dann natürlich schauen, ab welchem Preispunkt es in welche Applikationen mit reingehen kann. Ja, und es gibt natürlich noch, ich sag mal so, im Bereich Mobilität ist es, ich sag mal, bei den PKWs, glaube ich, das ist, glaube ich, durch, aber im Bereich der Schwertransporte ist es sicherlich auch noch eine valide Option.
Total spannend. Also wir haben einen Lösungsstrang für die Energieprobleme jetzt zumindest einmal aufgezeigt. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielen lieben Dank, Schumit, für dieses Gespräch. Wir haben über Wasserstoff gesprochen und wie er importiert werden kann. Grüner Wasserstoff über Ammoniak aus verschiedenen Ländern nach Deutschland kommen kann und wie sich der Markt für grünen Wasserstoff weiterentwickeln kann. Vielen lieben Dank, Schumit Mitra, Partner bei Carni. Und für die, die jetzt zuhören, gerne ein Abo dalassen. Wir haben immer wieder spannende Themen im Podcast. Und ich wünsche einen schönen Tag. Ich freue mich, dass wir uns Auge in Auge im Büro gesehen haben. Das ist auch mal wieder was Nettes. Und lasst es euch und lassen Sie es sich gut gehen. Vielen Dank, Schumit.
Vielen Dank.